Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Heute gab es Neuigkeiten über ein ICE-Werk, das gebaut werden soll. ICE-Werk, das bedeutet nicht nur viele, sondern auch stabile Arbeitsplätze, wichtig in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und wo wird das neue Werk gebaut? In Bayern natürlich. Hat da womöglich der Bundesverkehrsminister mal wieder geliefert? Ein Grund, warum die CSU so oft mit ihm zufrieden ist und ein Grund, warum er nicht zurücktreten muss, obwohl der Bundesverkehrsminister hart erarbeitete Steuergelder nur so verschleudert? Mehr zu dieser Frage und zur neuen Fabrik in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über das geplante Homeoffice-Gesetz des Bundesarbeitsministers und die Reaktionen darauf informieren, sowie über Geld und Rechtsstaatlichkeit reden. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf den Tag der deutschen Industrie, der heute begann. Jedes Jahr ein großes wirtschaftliches Ereignis, weil sich hier Politik und Wirtschaftsvertreter treffen und im besten Fall einander zuhören. In Berlin begrüße ich meinen Kollegen Theo Gers, der für uns dieses Treffen beobachtet. Zunächst, Herr Gers, wie sieht das praktisch aus in diesem Jahr? Ist dieser Tag der Industrie wie viele andere Veranstaltungen in Corona-Zeiten auch eine reine Online-Veranstaltung?
Nicht ganz, Herr Hetzke. Es ist eine Hybridveranstaltung, so muss man es beschreiben. Also es gibt sowohl Online-Veranstaltungen, die man nur im Netz verfolgen kann, aber es finden eben auch auf der Bühne etwas statt. Dieser Mix ist natürlich auch für den Bundesverband der deutschen Industrie Neuland, aber Sie sagten es, Corona lässt keine andere Wahl. Und ich denke, angesichts der in Berlin deutlich steigenden Infektionszahlen ist sicherlich auch mancher beim BDI heilfroh, dass man sich heute und morgen überhaupt treffen kann. In ein paar Tagen, Herr Hetzke, kann das hier vielleicht schon ganz anders aussehen.
Ja, ein Schwerpunktthema wird ja die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen sein. Mit welchen Maßnahmen kann die Wirtschaft unterstützt werden? Nun ist die Politik ja schon ordentlich in Vorleistung getreten durch die Insolvenzregelung beispielsweise oder die Einführung des Kurzarbeitergeldes. Ist die Industrie damit wunschlos glücklich?
Nein, das kann man nicht sagen. Wunschlos glücklich ist die Industrie eigentlich nie, egal ob wir eine Pandemie haben, wie jetzt durch Corona oder nicht. Aber wenn Sie nach konkreten Maßnahmen fragen, das Kurzarbeitergeld, das hat man natürlich gewollt und das findet man auch unverändert richtig, dass hier den Unternehmen unter die Arme gegriffen wird, dass die Unternehmen entlastet werden von den Lohnkosten. Wo man natürlich Bauchschmerzen hat, große Bauchschmerzen, das sind Überfrachtungen. Ein Beispiel, was hier immer wieder hochkommt, ist das geplante Lieferkettengesetz. Das steht ja im Moment fast symbolhaft für das, was die einen weiterhin wollen und was den anderen, sprich Teilen der Wirtschaft, vielleicht zu weit geht. Ich betone Teilen der Wirtschaft, Herr Hetzke, denn es gibt ja Unternehmen, die durchaus auch mit dem Lieferkettengesetz leben können und die auch zeigen, dass es ginge. Aber die noch größere Sorge, das sind die steigenden Infektionszahlen. Diese Sorge hat Peter Altmaier vorhin auch in seinem Grußwort aufgegriffen. Er hat einen fast leidenschaftlichen Appell an die Gesundheitsämter gerichtet, die Verfolgung von Kontakten weiter zu forcieren, dafür zu sorgen, dass das, was viele Unternehmen mit ihren Beschäftigten versucht haben, am Laufen zu halten über die letzten Wochen und Monate, dass das jetzt nicht gefährdet würde, so Peter Altmaier.
Es darf keinen zweiten Shutdown geben und ich verspreche Ihnen, soweit es an mir liegt, wird es auch keinen zweiten Shutdown für die Industrie und für die Wirtschaft geben.
Ja, man kann also sagen, Hetzke, das Versprechen steht. Es kam auch gut an bei den Industrievertretern. Aber was zudem generell begrüßt wird von der Industrie, das ist auch, wie sich Deutschland und die EU gegen die Rezession stemmen. BDI-Präsident Dieter Kempf sagte vorhin, wir waren zum Beispiel froh, dass es diesen kraftvollen Wiederaufbaufonds auf EU-Ebene gibt. Es ist wichtig, dass dieses enorm viele Geld in die Hand genommen wird. Und er sagte ausdrücklich auch die Finanzierung, sprich auf Kredit, sei richtig.
Schauen wir noch voraus, Herr Gers, machen wir noch neugierig auf die Berichterstattung morgen. Was steht denn da jetzt noch auf der Agenda?
Naja, morgen ist der wichtigste Tag, Herr Hetzke. Traditionell geben sich beim Tag der Industrie immer die Politiker die Klink in die Hand. Man ist natürlich gespannt, was morgen die Kanzlerin sagen wird, ob sie ähnlich wie Peter Altmaier heute der Wirtschaft verspricht, keine neuen Belastungen möglichst herbeizuführen. Im letzten Jahr gab es da ja eine deutliche Verstimmung. Aber der BDI ist auch in fast alle anderen politischen Richtungen offen. Nach der Kanzlerin treffen auf der Bühne zwei Politiker aufeinander, Christian Lindner und der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Sicherlich eine spannungsgeladene Paarung. Für die FDP vielleicht eher ein Heimspiel bei den Wirtschaftsvertretern, bei der SPD eher nicht. Später auch ein anderes Pärchen, was auftritt, hätte ich jetzt fast gesagt, die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock zusammen mit Markus Söder. Auch sie sollen über die Wirtschaft ins Gespräch kommen. Und das ist ja nicht ohne Reiz. Annalena Baerbock könnte ja Kanzlerkandidatin der Grünen werden. Bei Söder weiß man es nicht, aber man weiß eben auch um die Hängepartie bei der CDU. In der Frage, wer nicht kommen wird, auch das muss man vielleicht an dieser Stelle sagen, ist Ursula von der Leyen. Sie hat sich ja heute selbst in Corona-Quarantäne begeben und die wird sie noch bis morgen aufrechterhalten.
Theo Geers über den Tag der deutschen Industrie. Das EU-Parlament beginnt heute seine Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in den EU-Ländern und das ist ein Konfliktfeld, das es in sich hat, denn hier steht die Forderung im Raum, EU-Mittel nur dann auszuzahlen, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet ist. In Brüssel, Tagungsort der Parlamentarier, heute begrüße ich jetzt Peter Kapern, unseren Brüssel-Korrespondenten. Herr Kapern, wir sind eine Wirtschaftssendung, deshalb zunächst um wie viel Geld geht es hier eigentlich, welche EU-Mittel sind überhaupt gefragt?
Einerseits geht es um den mittelfristigen Finanzrahmen. Das sind die Haushaltsmittel, die die Europäische Union für insgesamt 7 Jahre zur Verfügung hat. Das sind knapp 1,1 Billionen Euro. Dazu kommt das Geld aus dem Recovery Fund, sind noch einmal 750 Milliarden, Strich drunter, alles zusammen gut 1,8 Billionen Euro, um die es da geht. Und das lohnt den Streit, würde ich sagen.
Das Ziel ist es, Länder, die systematisch gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Diese Länder sollen weniger Geld von Brüssel erhalten. Zunächst, was sind hier Verstöße, die zur Kürzung der Zahlungen führen können?
Das kommt drauf an, wenn Sie fragen. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat sich von der Mehrheit der Mitgliedstaaten ein Verhandlungsmandat für die Verhandlungen mit dem Parlament absegnen lassen. Und darin ist ein sehr enges Feld skizziert worden, wann überhaupt diese Rechtsstaatsverstöße attestiert und dann in Strafen umgesetzt werden, beziehungsweise in Geldkürzungen. Da soll es nur dazu kommen, wenn Betrug droht zulasten des EU-Haushalts. Betrug und Korruption zulasten des EU-Haushalts. Das Europaparlament und einige Mitgliedstaaten wollen aber eine viel weiter gefasste Regelung, nämlich die wollen, dass der Rechtsstaatsmechanismus all die Werte schützt, die in Artikel 2 des EU-Vertrags genannt sind als Grundlagen für die Europäische Union. Demokratie, Unabhängigkeit der Justiz, Freiheit der Medien, Minderheitenschutz und so weiter und so weiter und so weiter. Sie sehen, es kommt darauf an, wen man fragt. Je nachdem fällt die Antwort auf Ihre Frage unterschiedlich aus.
In der EU ist es ja jetzt oft so, Beschlüsse, um so einen Rechtsstaatsmechanismus einzuführen, die kann es ja oft nur einstimmig geben. Und ich vermute mal, die Einstimmigkeit ist in der EU zu diesem Thema nicht gegeben. Ist das damit nicht eine Diskussion, die jeder Grundlage entbehrt?
Nein, die Sachlage ist leider noch viel komplizierter. Es braucht für die Einführung dieses Rechtsstaatsmechanismus keine Einstimmigkeit. Das geht mit qualifizierter Mehrheit. Und diese qualifizierte Mehrheit ließe sich für einen strengen, eng, weit gefassten Rechtsstaatsmechanismus eigentlich sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch im Europaparlament herstellen. Das Problem ist, dass zwei Länder, nämlich Polen und Ungarn, sagen, wenn das tatsächlich über unseren Kopf und gegen unser Votum geschieht, dann nehmen wir eben diesen Recovery Fund als Geisel, also den Wiederaufbaufonds, mit dem die Wirtschaft aus der Corona-Krise herausgeführt werden soll. Um den zu finanzieren, soll die Europäische Union ja Schulden aufnehmen, erstmals in ihrer Geschichte in wesentlichem Umfang. Und dafür braucht es einen sogenannten Eigenmittelbeschluss. Die EU-Mitgliedstaaten müssen der Kommission genehmigen, sich Geld leihen zu dürfen. Und da verweigern Polen und Ungarn die Zustimmung zu dieser Kreditaufnahme. Und um die Sache vollständig zu machen, auch einige andere nordeuropäische Länder, die Benelux-Staaten, Belgien und Niederlande, auch die drohen mit einem Votum für den Fall, dass der Rechtsstaatsmechanismus nicht hart genug, nicht scharf genug ausfällt.
Peter Kapern zum Auftakt der Plenarsitzung des EU-Parlaments. Von zu Hause aus arbeiten, ausgelöst durch das Coronavirus, das war für viele Menschen eine ganz neue Erfahrung, eine Erfahrung, die inzwischen für viele zum Alltag geworden ist, die beibehalten wird und die Normalität werden soll, auch nach der Pandemie. Das jedenfalls ist das Ziel von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der für Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Homeoffice durchsetzen will, zumindest für 24 Tage im Jahr. Dieser Plan hat vielfache Reaktionen ausgelöst, die Uwe Jahn zusammenfasst.
24 Tage im Jahr, das sind durchschnittlich 2 Tage pro Monat. So ist der Mindestanspruch auf Arbeiten im Homeoffice laut Gesetzesvorhaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, festgelegt.
Es geht darum, dass mobiles Arbeiten für viele Menschen die Möglichkeit ist, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, weniger Stau, weniger Stress zu haben. Und es geht einfach darum, dass man das Menschen, die das wollen und bei denen das betrieblich möglich ist, möglich macht. Darum geht's.
Dabei sollen die Unternehmen dafür sorgen, dass auch im Homeoffice die Arbeitszeit täglich erfasst wird. Bei Verstößen drohen ihnen Strafen von bis zu 30.000 Euro. Außerdem sind die Betriebe dafür verantwortlich, dass Arbeitsschutzvorschriften auch im Homeoffice eingehalten werden. Wie das gehen kann, sollen die sozialpartnerschaftlich besetzten Arbeitsschutzausschüsse im Ministerium konkretisieren. Unternehmen dürfen allerdings den Wunsch nach Homeoffice auch ablehnen, müssen allerdings begründen, warum. Genau da setzt die Kritik des Koalitionspartners an. Das sei realitätsfremd, sagt Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion.
Die Krise zeigt, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Lage sind, selbst zu entscheiden, wo Homeoffice möglich ist und wo nicht. Ein privater Theaterbetreiber hat mir gerade noch am Telefon erzählt, warum die Politik das macht. Er sagt, ich kann das doch selber entscheiden. Und das mache ich auch, beispielsweise in der Buchhaltung, dass dort welche von zu Hause aus arbeiten. Aber bitte reguliert uns nicht zu Tode.
Auch Johannes Vogel von der FDP fürchtet die Bürokratie. Das Gesetzesvorhaben springe zu kurz, so der Freie Demokrat.
Die Niederlande haben schon vor 5 Jahren vorgemacht, wie es vernünftig geht, ein Erörterungsrecht eingeführt. Das heißt, der Arbeitgeber muss das Gespräch führen mit dem Arbeitnehmer, aber es gibt keine veralteten, einseitigen Rechtsansprüche, die sozusagen in die neue Zeit übertragen werden. Aber das kann auch nicht alleine stehen, sondern dazu kommen muss die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes und der Abbau der Bürokratie für die Unternehmen.
Ganz anders die Kritik von der Linken. Dort heißt es, bei einem Mindestanspruch von nur 24 Tagen im Jahr werde Homeoffice nicht Teil einer neuen Arbeitsnormalität. Auch Beate Müller-Gemmicke von Bündnis 90 Die Grünen geht der Gesetzentwurf von Hubertus Heil nicht weit genug.
Gerade die Jüngeren wollen eben Arbeit und Leben besser vereinbaren. Im Übrigen ist es auch noch ökologisch sinnvoll. Greenpeace hat gerade erst ausgerechnet, wenn 40% der Beschäftigten 2 Tage in der Woche von zu Hause arbeiten, dann können wir 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Das ist ein überraschendes Argument. Ein ganz anderes, dass mehr mobile Arbeit im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vereinbart worden ist.
Uwe Jahn und die Reaktionen auf das angekündigte mobile Arbeit-Gesetz. Im vergangenen Jahr bereits hatte die Deutsche Bahn Investitionen in Milliardenhöhe für neue Züge bekannt gegeben. Züge, die nötig sind, soll doch der Fahrplan der Bahn nach und nach deutlich ausgeweitet werden. In diesem Zusammenhang wurde auch bereits bekannt, dass einige bereits vorhandenen Werkstätten ausgebaut werden sollen und dass in Süddeutschland ein neues ICE-Werk errichtet werden soll. Nürnberg ist der ausgeguckte Standort und dort wurden heute Einzelheiten zum Bau bekannt gegeben. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war für uns dabei.
Lang ist spekuliert worden, jetzt ist es offiziell. Nürnberg bekommt ein neues ICE-Werk. Bahnvorstand Roland Pofalla auf dem Pressetermin im Nürnberger Verkehrsmuseum.
Wir wollen hier bis 2028 400 Millionen Euro investieren, um ein neues Instandhaltungswerk zu schaffen.
Ein Werk für die neuesten Generationen der ICEs, also die besonders schnellen ICE 3, wie sie zwischen dem Süden und dem Ruhrgebiet unterwegs sind, und für die ICE 4, von denen die Bahn jüngst erst besonders lange Versionen angekündigt hat. Um diese XXL-ICEs mit einem Waggon mehr soll sich dann in 8 Jahren vor allem das neue Nürnberger Instandhaltungswerk kümmern, mit einer beachtlichen Personalmenge.
Hier sollen 450 neue Arbeitsplätze geschaffen werden in allen technischen Berufen, die notwendig sind. Ich glaube, das ist heute ein sehr, sehr guter Tag für Nürnberg und für Bayern.
Die Region hatte in den vergangenen Jahrzehnten schon die Schließungen von großen Betrieben wie Grundig, AEG und Quelle zu verkraften. Gerade schwächelt der Lkw-Bauer MAN und plant einen massiven Stellenabbau, der über 1.000 Beschäftigte im Werk Nürnberg treffen könnte, so fürchten es Gewerkschaften. Ein neues ICE-Werk ist da eine besonders gute Nachricht. Nur warum ausgerechnet Nürnberg? Zumal die Bahn hier schon ein Werk für Regionalzüge und eines für Grundüberholungen von ICEs betreibt. Spielt da nicht vielleicht auch eine Rolle, dass Nürnberg die Heimatstadt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist? Nein, sagt dessen CSU-Parteikollege und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
In Nürnberg ist schon Know-how da Und das war auch der Grund dazu, dort aufzusetzen und ein mega neues Werk zu bauen.
Die Vermutung hier, könne der CSU-Bonus im Verkehrsministerium dem fränkischen Nürnberg einen Vorteil verschafft haben. Sie sei auch deshalb unzutreffend, da die Bahn auch in andere Bundesländer investiere. In das Werk Cottbus etwa oder in ein neues ICE-Werk in Köln.
Also über ganz Deutschland brauchen wir Instandhaltungswerke und die Bahn ist flächendeckend unterwegs.
Nürnberg liege zentral auf gleich drei wichtigen Nord-Süd-Strecken. Der Vorstand Personenverkehr bei der Deutschen Bahn, Berthold Huber.
Wir wollen ja dann auch zwischen Berlin und München mit dem Deutschlandtakt alle 30 Minuten fahren, also noch weiter verdichten. Das heißt, es kommen immer mehr Züge natürlicherweise an dem Werk vorbei und dann ist es sinnvoll, dort Halt zu machen.
Einen Haken hätte die Sache aber, und zwar für den sogenannten Reichswald im Südwesten der Stadt. Die Bahn würde am liebsten direkt vor die Tore Nürnbergs neben der ICE-Strecke bauen und müsste dafür 42 Hektar Wald abholzen. Um hier den Protest von Umweltschutzorganisationen abzufangen, hat die bayerische Staatsregierung schon einmal angekündigt, als Ausgleichsfläche 300 Hektar bewirtschafteten Staatsforst in Naturwald umzuwidmen.
Tobias Krone über das neue geplante ICE-Werk in Nürnberg. Ein Plus von vielen lange vermisst und sehnsüchtig erwartet. Auf dem deutschen Automarkt wurden im September erstmals seit der Corona-Krise wieder mehr Autos als im Vorjahresmonat zugelassen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Jerome Busch.
Die Zahl der Neuzulassungen stieg im September gegenüber dem Vorjahr um über 8% auf 265.000 Fahrzeuge, teilte das Kraftfahrtbundesamt mit. Vor allem die privaten Käufe legten dabei deutlich zu. Ein kräftiges Plus bei den Neuzulassungen verzeichneten Audi-Fahrzeuge. Autos von Opel und Porsche wurden hingegen weniger häufig zugelassen als noch 2019. Die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge stiegen dank staatlicher Förderung stark an. 260% mehr E-Autos wurden im September angemeldet. Profitiert hat davon vor allem der US-Autobauer Tesla. Die Gewerkschaft Verdi kündigt in mehreren Bundesländern erneut Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr an. So sollen die Mitarbeiter am Dienstag in Hessen, am Mittwoch in Bremen und Niedersachsen, am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg und am Freitag in Bayern ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Grund sei, dass die Arbeitgeberseite im Tarifkonflikt einen bundesweiten Rahmenvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten ablehne. Dieser sieht zukünftig einheitliche Regeln in allen Bundesländern, etwa beim Ausgleich von Überstunden vor. Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi den öffentlichen Nahverkehr bestreikt. Die Corona-Pandemie hat die Krise vieler klassischer Warenhäuser weiter verschärft. Die Umsatzzahlen sanken im August um 2,4% gegenüber dem Vorjahresmonat. In den Krisenmonaten April bis Juni lag das Minus sogar bei über 21%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Vielen Online- und Versandhändlern bescherte die Corona-Krise hingegen einen Aufschwung. Im August konnten sie ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr um knapp 23%, von April bis Juni sogar um etwa ein Drittel steigern. Die deutschen Maschinenbauer sehen erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Entspannung. Der Auftragsrückgang hat sich im August verlangsamt. Das Volumen der Bestellungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 14%, teilte der Branchenverband VDMA mit. Das sei der geringste Rückgang seit Beginn der Corona-Krise.
Jerome Busch mit den Wirtschaftsnachrichten. Und bevor wir jetzt gleich über das Börsengeschehen berichten, schauen wir vorher noch auf den Börsenbetreiber, die Deutsche Börse. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, Lehren aus dem Wirecard-Skandal zu ziehen. Was da passiert ist, ist ja wahrlich nicht gut für den Ruf der Börse. Heute nun wurden dazu Einzelheiten bekannt gegeben. Unter anderem könnte sich die Zusammensetzung der DAX-Familie, die Zahl der Familienmitglieder, ändern. Mehr dazu von Viktor Goitgar.
Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse.
Wenn die Fernsehkameras jeden Abend kurz vor der Tagesschau in die Frankfurter Börse filmen, dann prangt im Hintergrund auf der großen schwarzen Börsentafel das wichtigste deutsche Börsenbarometer. Milliardenschwer mit den 30 wichtigsten Börsenunternehmen, von A wie Adidas bis V wie beim Wohnungsbaukonzern Vonovia. Doch jetzt will die Börse den DAX reformieren. Statt 30 könnten es bald 40 Mitglieder sein. Im Prinzip richtig, aber nicht mutig genug, sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wir persönlich hätten uns durchaus auch vorstellen können, dass wir nicht nur an DAX 40, sondern über einen DAX 50 reden. Denn das bringt dann doch deutlich andere Branchen auch mit in dieses Börsenschwergewicht, in diesen höchsten Index, den wir in Deutschland haben, als bislang.
Denn das haben die Kritiker dem Leitbarometer immer vorgeworfen. Zu viel Industrie, zu viel Chemie im Index, zu wenig Mittelstand, zu wenig Internet. So auch Fondsmanager Hendrik Leber von der Vermögensverwaltung Akatis.
Ja, wenn wir uns den DAX mal anschauen, dann haben wir da im Wesentlichen uralte Firmen drin. Also wenn ich das Durchschnittsalter der Firmen im DAX oder in einem amerikanischen Index vergleiche oder chinesischen Index, dann sind die Firmen dort viel, viel jünger. Und ich muss offen sagen, in Deutschland sind wir fortschrittsfeindlich. Erstmal sind wir immer skeptisch bezüglich neuer Technologien, dann werden sie nicht im eigenen Land entwickelt und schließlich holen wir sie uns aus den USA oder aus China.
Immerhin hat es der Internet-Essenslieferant Delivery Hero neulich in den DAX geschafft. Doch die Hürde könnte gerade für solche Unternehmen künftig deutlich höher hängen. Zukünftig könnten DAX-Aufsteiger bei ihren letzten beiden Jahresabschlüssen profitabel sein müssen. Delivery Hero hingegen hat bisher noch nie Gewinne gemacht. Solidität ist nach dem Milliardenskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard populär. Deswegen könnten Firmen auch aus dem Index fliegen, wenn sie ihre Bilanzen nicht rechtzeitig vorlegen. Einen solchen Schritt fände Anlegerschützer Klaus Nieding gut. Aber
diese Prüfung muss dann auch ernsthaft durchgeführt werden und es darf nicht wieder dazu führen, dass man eben mit fadenscheinigen Ausreden Unternehmen über längere Zeit hinweg im Index belässt, die da eigentlich nichts zu suchen haben.
Noch sind das alles nur Gedankenspiele der Börse. Sie fragt jetzt erstmal die Anleger. Bis Ende November können die ihre Meinung sagen. Spätestens ab März könnte der DAX dann ein neues Gesicht bekommen.
Die deutsche Börse erwägt eine Vergrößerung des DAX, Viktor Goetker berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse, derzeit noch mit 30 DAX-Werten. Heute hat Jan Plate das Geschehen für uns beobachtet, den ich jetzt im Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Herr Plate, seit vergangenem Freitag bestimmt die Covid-19-Erkrankung des US-Präsidenten das Geschehen auf den Finanzmärkten. Blieb es heute dabei?
Das ist erstmal weiter so, aber derzeit sieht es ja wohl so aus, dass es Trump besser geht, unterstützt den DAX, beziehungsweise das schiebt ihn an. Der DAX kann jetzt doch um 1% zulegen auf 12.832 Punkte.
Es gab ja heute einige Konjunkturdaten aus Deutschland und aus Europa. Hatten die Auswirkungen auf den Devisenmarkt?
Also die Einzelhändler der Eurozone haben ihren Umsatz im August unerwartet deutlich gesteigert. Das hilft dem Euro, ja, vielleicht ein bisschen. Der Euro klettert auf 1,1784 $, noch viel mehr, zählt aber wohl eben die Erholung von US-Präsident Trump und dass damit der Dollar als Weltleitwährung und sicherer Hafen ein bisschen weniger gesucht ist und eben der Euro steigen kann.
Und was tut oder tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Das ist gar nicht so klar. Also die deutschen Staatsanleihen waren als sicherer Hafen weniger gesucht. Die durchschnittliche Rendite bei -0,54%. Und dennoch ist dann eben auch interessant für den Goldpreis, geht es jetzt am Nachmittag wieder nach oben, eben als sicherer Hafen. Der Goldpreis, der steigt im Vergleich zu Freitagnachmittag um fast $10 und notiert bei rund 1.913 Dollar.
Widmen wir uns nun noch Bewegungen bei Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Da sorgte heute, wie gerade gehört, die deutsche Börse für Aufmerksamkeit, die eine Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Werte anstrebt. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert und wie von den Anlegern aufgenommen?
Also zum einen heißt es ein bisschen kritisch, na endlich, das hätte man ja auch schon früher haben können, zumal schon lange andere internationale Aktienindizes mehr Mitglieder haben. Andererseits hat die deutsche Börse eben jetzt dann doch zugehört, es sollen wichtige Veränderungen kommen, nur profitable Unternehmen sollen aufgenommen werden. Ein Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates, der etwa die Rechnungslegung überwacht, soll verpflichtend sein. Also von daher herrscht jetzt überwiegend im Moment Zufriedenheit mit den aktuellen Vorschlägen. Dennoch die Aktie der deutschen Börse heute nur mit einem kleinen Plus von 0,5%, womit sie dem DAX etwas hinterherhinkt.
Es gab ja heute frische Zahlen zu den Autoneuzulassungen in Deutschland im September, also von einer Branche, die immerhin einer der großen Arbeitgeber in Deutschland ist. Wie reagieren die Anleger auf diese Entwicklungen?
Das kommt gut an. Die Aktien von BMW, Daimler oder Volkswagen, die verteuern sich um durchschnittlich 2%.
Und der nach eigenen Angaben weltgrößte Salzproduzent K+S will seinen enormen Schuldenberg verringern, wie heute bekannt wurde. Wie kommt das an?
Das kommt sehr gut an. Aktien des hessischen Konzerns K+S, die springen um rund 14% nach oben. Der Verkauf der amerikanischen Tochter Morton Salt steht wohl kurz vor dem Ziel. Als möglicher Verkaufspreis werden rund 3 Milliarden US-Dollar genannt, die dann eben in die Kassen kommen könnten, um Schulden abzubauen.
Jan Plate fasste für uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Dore Schäfer-Noske begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über die Autorentage 2020. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.